bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Leckrhein-Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lohre und gegenüber von mir sitzt in schwarz gekleidet der wunderbare, sensationelle, einzigartige Patrick Rothmann. Habe die Ehre.
Christian, grüß dich. Es ist dunkelblau. Vielleicht bedarf es deiner Brille bei einer gewaltigen Reinigung, aber es ist dunkelblau.
Es bedarf einer besseren Ausleuchtung. aber wir haben ja hier immer ein romantisches, indirekt beleuchtetes Studio tatsächlich. Zur Vorbereitung in etwas, ich sage mal, Operationslicht gekleideten Saal. Mhm. Und gehen dann in romantische Stimmung über.
So richtig schön schnuckelig.
Ja, richtig. Ja, kann man eigentlich schon sagen. Indirekte Beleuchtung ist ja eh immer so ein Ding, was an sich nicht nur den Staub und den Schmutz nicht immer so sichtbar macht, weshalb ich es sehr liebe. Aber ein gutes Lichtkonzept, Patrick, ein gutes Lichtkonzept wird in einer Wohnung oder in einem Haus grundsätzlich unterschätzt.
Definitiv. Ich sehe es ja manchmal an so Fenstern, wenn ich vorbeifahre, wenn dann echt da wirklich so die Bahnhofsbeleuchtung an ist und das anscheinend die Standardbeleuchtung ist. Und dann denke ich mir oft mal,
Alter, denkst du, okay, ist das das neue Schongauer Krankenhaus?
Wo sind wir hier? Ja, aber nee, das, ich finde, zu helles Licht ist wirklich nicht schön. Es ist, das ganze Konzept oder die ganze Beleuchtung, die dahinter steckt, ist einfach schlecht. Ja. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich jetzt hier so
räusper.
Nasal rede, es ist einfach, ich war im Urlaub, einen Tag nach Urlaubsbeginn hat es mich dann im letzten Podcast ja schon erwischt, so ein bisschen, und am nächsten Tag ging es mir so richtig schlecht, da war ich schon in Italien und habe den ganzen Urlaub eigentlich krank verbracht.
Ja, weil du geimpft bist.
Und bin immer noch nicht fit, also das ist immer noch, hängt alles noch so drin, ja. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für irgendwelche Räusper oder irgendwelchen Mist, der dann hochkommt, aber
vielleicht kannst du da den Impfstoffhersteller verklagen aufgrund von irgendwelchen Spätschäden, hätte ich gesagt.
Ja, gut.
Weil ich als Ungeimpfter gesund durch dieses Leben.
Habe ich schon gemacht. Ich habe mir dann Gepostat C empfohlen. Also von daher.
Es ist wieder dieses mega Aspirin-Komplex, oder wo du hattest.
Nee, es ist Gepostat C. Ich war jetzt wieder überrascht, weil in der Familie noch jemand krank ist und dann sagt, ob ich das mitbringen kann. Und dann sage ich, okay, bring's mit, ich kaufe es nicht online. Mal als Beispiel. Bin dann hier in unsere hiesige Apotheke rein und musste dann feststellen, diese 20 Tabletten, Kapseln, was auch immer, kosten 18 Euro. Hätte ich es online bestellt, hätten sie 6,99 gekostet. Ich weiß nicht, was da los ist, wo diese Preise zum Teil in unseren Apotheken oder gerade in einer Apotheke hierher kommen, wo ich sage, ich muss 18 Euro für Gepostat C bezahlen. Das ist das mehr als das Doppelte, ja fast schon das Dreifache am Preis, der die hiesige Apotheke verlangt, anstatt ich kaufe nichts mehr in der Apotheke hier, muss ich echt sagen, mir nervt es an. 17,95 Euro im Vergleich zu 6,99 Euro. Also wo kommt der Aufschlag her? Ja, das ist für mich immer so ein bisschen
die fraglich. Persönliche Beratung und dass du dann in die Apothekenrundschau mitnehmen kannst. Patrick, du bist jetzt in dem Alter, du wirst die Apothekenrundschau eigentlich als das Magazin deiner Wahl haben, oder?
Definitiv, also ich werde es brauchen wahrscheinlich, ja. Ich werde mir da wertvolle Tipps rausziehen, wie ich meiner Gesundheit noch mehr schaden oder verbessern kann, je nachdem. Aber ja, also der Urlaub war an sich, wir hatten super Glück mit dem Wetter. Der erste Tag war noch so richtig schön verregnet und dann hat es aufgerissen, 23, 24 Grad, fantastisch. Und jetzt, Christian, wir sind abgereist und jetzt ist in Norditalien oder es zieht über Italien ein Zyklon rüber. Also die Reste eines Zyklons, der sich langsam mit viel Regen aufbaut und in Badolino ist jetzt schon massiv Regen. Genua sind Überschwemmungen. Es wird auch Sardinien betreffen, Sizilien, da wird richtig Masse an Regen runterkommen. Und wir können jetzt schon darauf warten, dass dann wieder die ersten Bilder aus Italien kommen, wo alles überflutet ist. Also wir hatten nochmal Glück mit dem Wetter und sind halt dann passend am Montag
Verschnupft wieder heimgefahren,
ja. Aber das hat mir jetzt echt genervt die Tage über. Ich konnte halt nicht, ohne Nasenspray konnte ich ja nicht mal das Essen genießen. Ja. Also ohne, dass du irgendwelche Geschmacksstoffe noch mitbekommst, weil das ist ja entsetzlich. Habe mich also dann wirklich mit Aspirinkomplex und Nasenspray da dann, wie gesagt, kulinarisch dann doch identifizieren können.
Ja, und beteiligen ja, am Leben, ja.
Nee, also das war meine Woche. Wie war deine so?
Ja, ich bin gerade am Baustellenprojekt und versuche da gerade Stück für Stück umzusetzen und kombiniere das mit.
Also um das mal klar auszudrücken, dein Swimmingpool, der unterirdisch ist, wird umgebaut.
Der wird umgebaut. Baurechtlich ist es schon
schon ewig safe, also da braucht man nichts machen, aber muss halt mal, man muss das Bau, also machen. Man muss es dann auch in die Tat umsetzen mal, und der wird jetzt einen Umbau erfahren, was glaube ich ganz gut wird, aber um erstmal umzubauen, musst du auch ausräumen. Und wenn du so einen Raum hast, Patrick, das war so ein wunderbarer Kellerraum, weil er halt auch den Swimmingpool hatte. Das war, ist ein Swimmingpool, der nie ausgebaut wurde. Der geht dann nochmal, sagen wir, 1,85 Meter runter. Nein, nicht ganz, ich glaube 1,80 Meter. Geht da runter, wie halt ein Swimmingpool im Haus ist, hat ja jeder
unterm,
wahrscheinlich.
Ist unterm Wohnzimmer, ja.
So genau, also ist unterm Wohnzimmer. Also es war eigentlich als Swimmingpool gedacht, also nicht als, also eigentlich nicht als Swimmingpool, sondern als Schwimmbad. Tatsächlich, also ein Swimmingpool ist ja immer kleiner am Pool.
In-Haus unterirdisch.
In-Haus unterirdisch. Und dieser Raum aufgrund der Vertiefung eignet sich natürlich auch perfekt, um einfach alles das Zeug, was du nicht brauchst und jetzt mal nicht sehen willst, da reinzustopfen. Und das hat sich jetzt über 8 Jahre oder 9 Jahre hat sich das dann jetzt nach der betrieblichen Selbstständigkeit, wo ich noch genutzt habe als Werkstatt. Als Werkstatt, genau. Mhm. Und als Aufenthaltsraum hat sich das zugewuchert an Zeug, wo du einfach nicht brauchst. Und einfach die Türe auf, reingestellt, Türe zu. Türe auf, das Zeug nach hinten gestellt, das andere nach vorne gestellt, Türe zu. Hm. Und das musst du jetzt alles mal auf Stand bringen.
Wo hast du es hingetan jetzt?
Jetzt habe ich es verlagert in die Garage, und der Garage kommt es jetzt am Wochenende zu den geordneten Stellen, und dann ist zumindest da mal ein Teil passiert.
Hol dir doch einfach einen Container. Stell den Container vor die Tür. Holz ist ja sowieso umsonst. Also du kannst einen Holzcontainer, der ist komplett kostenlos. Mach doch sowas.
Ja, der Container, ein Teil fahre ich natürlich zum Wertstoffhofen mit dem Anhänger, das ist nicht das Problem, aber einen gewissen Teil muss ich ja einlagern, weil ich den ja auch noch brauche, mittelfristig, und dann wird das eingelagert und dann ist auch alles gut. Aber das war die Woche, die ich habe teilweise bis in der Nacht um 2 gearbeitet, also es war eine anstrengende Woche.
Ja, lass uns mal ins Eishockey schauen, kurz nach Garmisch. Also Garmisch hat ja...
Peiting hatte im Vorfeld eine durchwachsene Woche.
Ja, sehr
wichtig. Muss man sagen, hat etwas Tabellenschlusslicht
verloren,
Licht zu Hause.
Ja, also haben jetzt keinen Preis gewonnen. Ja, also,
nee, ein kleiner Rückschlag. Ich hoffe, dass sie den auch überwinden.
Ist ja am Anfang der Saison, da kann man sowas noch verkraften, aber man sollte sich dann doch vielleicht mal finden. Garmisch hat sich jetzt zumindest im letzten Spiel gegen Stuttgart gefunden mit diesem 10-2, glaube ich, oder 10-3, sich mal den Frust von der Seele geschossen.
Aber die Fans auch hatten von davor.
Aber die hatten ja bloß ein Spiel am Wochenende, das war letzten Freitag, und Sonntag war ja das Spiel frei aufgrund der Konstellation der Mannschaften. Wir sind jetzt alle gespannt, was jetzt dieses Wochenende passiert, ob sich das noch verfestigt hat oder ob sich das wieder abgebaut hat. Aber wir hoffen mal, dass die da weitermachen. Und weil wir jetzt gerade beim SCR sind, muss ich natürlich auch mal ein paar Fans grüßen, die man so einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Und zwar SCR-Fans aus Teining. Teining ist kurz vor Landsberg, und da ist eine Ortschaft, also die Ortschaft heißt Teining.
Das ist doch in der Nähe von Teining, oder?
Ist in der Nähe von Teining, beziehungsweise in der Nähe von Landsberg, hast du richtig gesagt, Christian. Und was ich interessant finde, ist, wie kommt da so eine Bastion zustande, dass da auf einmal SCR-Fans schlummern, die auch fast zu jedem Spiel nach Garmisch ins Stadion fahren. Der Hintergrund ist der, dass in den 90er Jahren der SCR damals wahrscheinlich ein Spiel, ich vermute mal, gegen Augsburg gespielt hat, und auf dem Rückweg, dann ist ja die direkte Strecke Landsberg, ja, Peiting, ja, genau. Und dann Richtung Garmisch.
Und sind noch weghalbigen nochmal.
Ja, sozusagen, und haben sich dann, ich vermute auch mal, weil das einzigste und das beste Restaurant da ist und auch sehr geschätzt wird, ein sehr, sehr gutes Restaurant, muss ich auch hier mal aussprechen, der Alte Wirt in Teining, und haben da...
Der heißt Alter Wirt, weil er auch schon alt,
ja, der ist schon lang da ist. 1500 noch was ist der erste Mal in Erscheinung getreten, also ist schon sehr alt, gell. Und und die hatten sich dann angekündigt gehabt im Vorfeld schon, dass sie da beim Rückweg noch einkehren wollen, beziehungsweise noch was essen wollen. Und da haben die Teininger sich gesagt, wir machen einfach so eine Stahlscheibe oder Metallscheibe war das, haben sie sich dann kreiert, SCR drauf, und haben dann alle Spieler, die dann da waren in den 90er Jahren, einfach unterschreiben lassen. Und das ist anscheinend dann ein schönes Fest geworden, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Und seitdem ist der halbe Ort, sage ich mal, SCR-Fan. Das fand ich echt interessant, eine schöne Story. und trifft man jetzt nicht so ganz oft, dass jetzt in Gebieten Landsberg oder auch hier da eine SDR-Bastion
ja, sich gebildet hat.
Ja, finde ich fantastisch. Also viele Grüße nach Teining und natürlich auch in den Alten Wirt, was ein
fantastisches hieß der Alte Wirt, also jetzt stell dir mal vor, der gründet sich 1500 irgendwas, nennt der sich dann von Haus aus schon Alter Wirt oder nennt er sich erstmal, ich bin der Wirt. Der heißt einfach Wirt und dann so nach 200 Jahren sagt er, oh, ich bin nicht mehr der Wirt, ich bin der Alte Wirt.
Keine Ahnung, ob alt oder neu, aber zumindest.
Es gibt ja auch Neuwirt, ja. Wie zum Beispiel in Peiting.
Ja, gut, aber
in Peiting gibt es fast keinen Altwirt mehr, es gibt nur Neuwirt.
Ja, die Familie, die ist jetzt halt, glaube ich, schon seit 1901 oder sowas ist im Besitz. Also ist schon eine Zeit lang. Und aber
immer nur die gleichen Personen, wohlgemerkt.
Fantastisch, ja, ganz klar. Die Oma immer noch in der Küche.
Wie genau, viel? Mit 123 Jahren.
Fantastisch.
Die hat von Geburt an da gearbeitet.
Älteste Frau in Teining.
Ja, muss man auch mal anerkennen.
Nee, aber viele Grüße und toll, gute Sache.
Das aber lass uns vom Lech rein, Richtung Allgäu schauen. Und zwar über den Lech hinweg zur abgebrannten Therme in Schwangau, Patrick.
Ja,
fantastisch. Das Ding ist, zack, hier, Feuer.
Ja,
Feierabend.
Aber es ist ja nicht zu verdenken, wenn man sieht, wie alt und marode das ganze, der ganze Schuppen schon ist und eigentlich man auch belesene oder gute Leute, die sich auskennen mit Thermen, einfach keinen Bock mehr hinfahren wollen und dann eher sagen, sie fahren
okay, lieber fahr mal hin und machen Feuer und fahr dann weiter.
Oder fahr gleich von Haus aus nach Reute. Also ich bin da schon lange nicht mehr gewesen, weil einfach das Ding wirklich runtergekommen ist mittlerweile. Und mich wundert es nicht, wenn da jetzt auf einmal so ein Feuer ausbricht.
Wahrscheinlich Elektrokabelbrand überhalb der
was Sauna, war's? Keine Ahnung.
Was war es?
Ich weiß es nicht.
Was für eine Sauna, Panoramasauna, keine Ahnung. Königssaal. Michaelis.
Ja, vielleicht hat man einfach kein Geld gehabt und hat gesagt, man legt jetzt einfach Feuer, dass man dann Geld von der Versicherung bekommt. Will jetzt um Gottes Willen keine. Aber möglich wäre es ja. Es gibt ja viele so Fälle, wo man dann einfach ein bisschen nachlegt, um wieder mal renovieren zu können.
Oh, yeah.
Keine Ahnung. Ja.
Wir wollen den sich zu unterstellen. Nein, aber um die Thermen zu vergleichen, ich bin auch bei Reute. Wenn ich die Wahl habe, bin ich bei Reute. Es sind einfach das Publikum ist irgendwie auch irgendwie interessanter.
Jünger.
Das hast du gesagt.
Ja. Also interessant ist gleich jung, ja. Also, aber ja, ist wirklich so. Und ich war jetzt da schon zweimal. Ich bin echt, oder einmal war ich da. Und es war im letzten Jahr, also im Frühjahr, ich weiß es mal genau. Wurscht. Schöne Therme, würde ich sofort wieder hinfahren. Und vor allem, du kriegst, wenn du Geburtstag hast, bekommst du einen freien Eintritt.
Das kriegst du in Schwangau nicht mehr.
In Schwangau haben sie es gestrichen, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, weil sie halt so knapp bei Kasse sind, müssen sie auch an die Geburtstagskinder ran. Und
für alle Innenarchitektur-Fetischisten, die in der Therme in Schwangau liegen und sich denken, was ist los, woher kenne ich diese Abluftabdeckung von den Ventilatoren, die in der Decke verbaut sind. Du schaust hoch und sagst, irgendwoher kenne ich die. Und wenn du die, und ich hab jetzt ewig gebraucht, weil das ist so eine Abdeckung von so einem Lüfter, die so ein interessantes Design hat, dass ich mir immer gedacht habe, irgendwoher kenne ich dieses Design dieser Abdeckung. Und ich habe Jahre gebraucht, um festzustellen, dass in der Schlossberghalle in Peiting die gleichen hängen.
Also doch dann aus den 50er Jahren, oder? Verstehe
ich. Also, hochinteressant. Du bist irgendwo und denkst, irgendwoher kennst du das. Und dann bist du bei der Bürgerversammlung, bei der Ansprache des Bürgermeisters und musst dir das Gähnen unterdrücken, schaust nach oben und siehst dir dann, genau, das war's. Das war genau diese Abdeckung dieser Lüftungsanlage,
wahrscheinlich die gleiche Firma gewesen.
Ja, natürlich, also vielleicht, oder zumindest der gleiche Hersteller von diesem Ding. Okay, gut. Nur mal so als kleiner. Aber lass uns in diesem Gebiet bleiben und lass uns direkt zum Tegelberg rüberwandern.
Alter, was war das mit?
Und lass uns die gelbe Wand erklimmen. Also lass uns zum Messner später kommen. Ja. Es ist kein 8000er, Patrick. Nein. Es ist kein 8000er, es ist nur der Tegelberg. Aber da ist Bahnbrechendes passiert.
Da ist wirklich Bahnbrechendes passiert und da frage ich mich jetzt mal, was ist da los mit euch Leute? Es gibt ja Leute, die gehen die Berge hoch und sind wieder mal schlecht gekleidet, so wie letztens auch wieder in Mittenwald, wieder mit Turnschuh und einer leichten Jacke versuchen sie in die Gipfel zu erklimmen und merken, dass einfach alles voller Schnee ist. Diesmal war kein Schnee auf dem Tegelberg, aber da ist eine Person mit seinem Hund raufmarschiert und es war, was war das für
ein... Mit einem schnuffligen Schnäuzchen, ja, ist er hochmarschiert.
Genau, mit einem 14 Monate alten Ridgeback-Dame Naila. Nala, und wollte die über diesen Klettersteig hochführen. Das ist ein Klettersteig und der kann eigentlich ein normaler Hund nicht hoch, weil es einfach...
Muss schon sehr abrupt sein, der Hund.
Sehr abrupt sein. Und dann ging es um eine Kurve rum und da ging es links und rechts, also links ging es dann wirklich mal massivst runter.
Die gelbe Wand ist schon...
Ja, ist, wow. Ja, ist nicht ohne. Ja. Und ja, dann ist die einfach stehen geblieben und wollte halt nicht mehr. Und dann musste man halt das Ganze, musste er halt die Bergwacht rufen, weil der ging nicht mehr vor, nicht mehr zurück. 38 Kilo, ja, bewegst du da nicht so einfach.
Ich hoffe, der Hund ist im Alpenverein.
Alter, das kostet richtig Asche. Und
ja, hat der einen Alpenverein? Wenn der Hund einen Alpenvereinausweis hat, dann ist er erstmal also umsonst.
Na gut, ich glaube mal eher nicht. Auf jeden Fall musste die Bergwacht anrauschen und den Hund mit einem speziellen Hundetragegestell, was sie jetzt sich neu zugelegt haben, konnten sie gleich ausprobieren und haben den Hund dann praktisch ins Tal tragen müssen. Also gegenüber ein paar Stunden die ganze Aktion, wo ich mir echt frage, Leute.
Erstmal gut, dass der Hund wahrscheinlich erstmal zugänglich war von seinem Charakter her und nicht erstmal betäubt werden hat müssen.
Ja, aber du denkst nicht an Hund, du denkst irgendwie verunfallten Menschen, die in Not sind, sonst irgendwas, und dann fragt jemand, mein Hund will nicht mehr weiter. Also was ist da los? Ja. Ich frage mich, was da los ist bei den Leuten. Echt, dass die nicht vielleicht mal das Hirn einschalten und sagen, Mensch, ist vielleicht doch eine blöde Strecke. Ja? Oder
und beim Hund ist es ja im Endeffekt das Gleiche wie beim Menschen oftmals. Bergauf geht es immer leichter wie bergab. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du einfach nicht mehr weiter nach oben kannst und da dann Angst, bekommst, dann ist natürlich, vielleicht hast du dich noch mal ein, zweimal überwunden davor, aufgrund von hündlicher Zugehörigkeit dem Herrchen gegenüber oder dem Weibchen oder wie man das auch formuliert. Ich weiß gar nicht, warum man die Begrifflichkeiten überhaupt verwendet. Sie sind ja auch nicht wirklich genderbar.
Nicht wirklich.
Und dann ist der Weg zurück immer natürlich nach bergab, wenn du dich nicht sicher fühlst, im Tritt immer scheiße.
Ja, das ist... Also mal könnte noch Anzeige oben drauf wegen Tierquälerei oder was der Geier was oder ich finde es einfach unverantwortlich, dass überhaupt diesen Steig zu wählen mit dem Hund. Punkt. Also Leute, Hirn einschalten, wenn es in die Berge geht.
Ja, ich hole mein Musikinstrument.
Ja, mach mal. Unsere beliebte Rubrik Besoffen, Fahranfänger, bekifft oder einfach nur alt. Haben wir wieder mal einen neuen Fall. Sehr schön, Christian. Alles ohne Übung heute, ohne Training, ohne alles hast du das hingebracht. Fantastisch. Also, Situation, wir bewegen uns nach Kempten.
Die Pacifists haben dieses Live-Bewerbungs, wie nennt sich das?
Intro.
Spiel mitbekommen, genau.
Ah, gut, fantastisch. Also, wir gehen nach Kempten. Eine Person will mit dem Fahrzeug, mit einem Auto auf einem Garagendach, also
Kempten,
ja, okay,
wichtig,
einem Parkdeck einparken und das Parkdeck hat ungefähr so 5 Meter Höhe und
kein Mensch braucht ein Parkdeck, auch in Peiting nicht.
Wollte einparken und ist dann wieder mal versehentlicherweise auf Gaspedal anstatt auf Bremse und schießt dann über die Brüstung und stürzt mit dem Fahrzeug vorab diese 4 Meter, 5 Meter durch die Brüstung durch und stürzt praktisch mit dem Auto vom Parkdeck auf die Straße runter.
Ich weiß es. Es war und zwar relativ einfach jetzt gestrickt, weil nämlich Kempten immer Drogenumschlagsplatz Nummer 1 war. Mhm. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es schlicht und ergreifend bekifft war.
Ja, stimmt nicht.
Okay.
Er war einfach nur alt. Ja, das ist halt so ein Punkt. Und wir reden jetzt hier nicht einfach alt, wir reden jetzt hier, glaube ich, von einem...
Von steinalt.
Von einem fast steinalten 87-jährigen Mann, der meinte, er fährt noch Auto.
Okay.
Das ist eine Hausnummer. Und dann ist das Auto natürlich runter auf ein anderes Auto geknallt. Also es ist Gott sei Dank dem Fahrer des Autos ist nicht so viel passiert, aber es ist natürlich verletzt.
Er kriegt jetzt einen Brief. Oder er könnte doch mal zu seinem Hausarzt gehen und seine Fahrtüchtigkeit prüfen lassen, aber nur wenn er will.
Ja, wenn er will.
Also wenn er will, wenn er halt auch nichts Besseres zu tun hat.
Keine
Verpflichtung. Nur wenn er nichts Besseres zu tun hat.
Genau.
Also, ja.
Und da müssen wir noch nach Garmisch schauen. Wir kennen alle, die ihr praktisch schon mal nach Garmisch gefahren seid. In Fachhand gibt es dann, wenn man aus dem Tunnel rauskommt, gibt es dann sozusagen so
ein Kreisel.
Kreisel,
Kreisverkehr,
genau. Und hier wurde auch von
ziemlich einem groß Fahrer eigentlich der Kreisverkehr,
der praktisch in diesen Kreisverkehr reinfahren wollte.
Auch wieder männlich.
Ein Fahrer, sage ich erstmal, wurde praktisch, wollte so in den Kreisverkehr einfahren. Es kam aber ein großer Lastwagen. Ja,
und ja, sieht man aber auch schlecht.
Sieht man wirklich sieht schlecht. Man schlecht.
Weil der ist auch einfach zu groß.
Wahrscheinlich war dann der Kühlergrill schon an der Scheibe, deswegen hat er nicht gesehen. Und in jedem Fall fährt er in den Kreisverkehr rein und der Lastwagen konnte gar nicht mehr bremsen und schießt das Auto von der Straße auf die Wiese, überschlägt sich und ja, zwei Menschen sitzen drin. Was ist war passiert? Oder
okay. Bisher, ich hätte gedacht, Fahranfänger, jetzt wo du aber sagst, zwei Menschen, würde ich sagen, das war ein altes Ehepaar, würde ich sagen.
So war es auch. Wieder bei 84.
Okay.
Übersehen, leider übersehen. Aber was jetzt noch hinzukam, ist, gut, der Mann wurde jetzt wirklich schwerer verletzt, wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert. Die Frau, Gott sei Dank, ist
rechte Seite,
okay. Fast nichts passiert. Was dann noch dazu hinkam, ist, dass Garmisch hat gerade nur eine Zufahrt. Und das ist über Partenkirchen. Das ist genau über diesen Kreisel, weil Garmisch ja auch gesperrt ist wegen Sanierungsarbeiten der Strecke. Also das heißt, alles, was nach Garmisch will, muss über Partenkirchen fahren. Und jetzt wurde diese Strecke komplett gesperrt.
Weißt du, was
komplett.
Das nämlich war, Patrick?
Was denn?
Das war ein Klimakleber der alten Generation. Der klebt sich da nicht hin, der macht einfach dicht. Ach, der sagt sich, ach LKW,
da
haben wir jetzt mal eine Weile Stau, bevor ich mich da hinklebe.
So, mehrere Stunden war wirklich alles tot. Selbst in Garmisch ging gar nichts mehr voran, weil wie gesagt, diese einzige Zufahrt nach München oder nach Garmisch war komplett zu.
Das war ein Klimarentner.
Und das war mal
ein Klimarentner.
Eine ganz andere Hausnummer noch obendrauf, gell, zu dem Ganzen. Ja.
Das letzte Mal haben wir ja schon von Terror gesprochen, so ein bisschen. Jetzt würde ich sagen, es war ein Klimarentner. Ja.
Klimarentner.
Ja, wir haben ja immer die These, dass dann irgendwie eine Fahrprüfung her muss, aber es verdichtet sich der Verdacht, dass es eigentlich nur Männer trifft. Mhm. Das hatten wir das letzte Mal schon. Also, ja.
Warum bringen wir dann immer diese Rubrik? Weil es immer heißt, ja, die alten Menschen, das ist gar nicht so schlimm. Die brauchen auch keine Fahrprüfung oder Fahrtauglichkeitsbescheinigung vom Arzt oder irgendwas in der Art. Und wir sagen, ich sag mal doch, wir brauchen das, weil es einfach zu viele Unfälle gibt gerade oder sehr, sehr viele Unfälle mit alten Menschen. Das ist ja fast zwei Drittel aller Unfälle sind mit alten Menschen, ja, weil einfach die Fahrtüchtigkeit nicht mehr gegeben ist. Und darum sage ich immer wieder, wir brauchen das. Und darum nehmen wir praktisch was aus unserer Region ist oder halt auch was öffentlich gemacht wird, tun wir halt hier mal offenlegen.
Genau, ich habe jetzt heute auch mal mit dem Notarzt gesprochen, der hat gesagt, dass auch die Fahranfänger natürlich auch einen Haufen Unfälle machen. Aber der Unterschied bei den Fahranfängern ist, die lernen ja dazu und dann hört sich das auf. Und in dem Fall ist halt der Weg zurück, wenn man ganz ehrlich sein darf. Und solange sie das so klimafreundlich machen wie jetzt hier in Garmisch und selber zumindest nicht versterben und niemanden zum Versterben bringen, haben sie der letzten Generation und jetzt sind sie in dem Fall vielleicht sogar auch einen Gefallen getan. So, wir fallen mir noch mehr um Kopf und Kragen.
Ja, bitte, also lass uns das
würde ich sagen, lass uns über den Tegelberg zu den richtigen Bergen schauen.
Ja. Wir schauen nach Nepal. Und das ist schon faszinierend, gell?
Nepal ist auch faszinierend.
Der jemals alle 8000er innerhalb von, ich glaube, 2 Jahren bestiegen hat, ist 19 Jahre alt. Der ist 19 Jahre
19,
alt.
18, 18, 19, irgendwie so. Oder?
18, 19, 18 ist er, genau, 18, entschuldige. Wollte natürlich das Jahr nicht noch draufsetzen.
Ja, ist ja ein Rekord.
Der zweitjüngste, der es je geschafft hat, war 30.
Ja.
Ja, auch ein Nepalese. Und jetzt, damit wollte er auch zeigen, dass die Sherpas, was ja da unten eine eigene, wie sagt man da?
Beruf.
Ein eigener Beruf ist ja. Und auch eine Menschen, wie sagt man da? Ich muss das fast einmal.
Eine Ethnie.
Ethnie ist.
Weiß ich nicht, Ethnie dazu?
Ja, man sagt Ethnie, genau. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Und er wollte einfach nur zeigen, dass die Sherpas auch was drauf haben, dass die nicht nur Träger sind für.
Ja, das brauchst du aber. Also, das brauchst du nicht beweisen. Das weiß jeder, der wo zweimal drüber nachdenkt, weiß, dass die Sherpas am Ende eines Gipfelerfolges von einem Neureichen, der wurde hochmarschiert, deutlich mehr geleistet haben, wie der Typ, der wo dann nur die paar hundert Meter hochgeht.
Ja, eben.
Die liefern wirklich ab. Und das seit 50 Jahren am Stück.
Ja, vielleicht schon 100 Jahren, weil sie haben ja früher schon ihre Berge bestiegen.
Genau, richtig.
Und jetzt werden ja nur deswegen genommen, weil sie sich auskennen, weil sie wissen, wohin sie müssen.
Ja, die haben die
Höhenluft entsprechend. Werden die als Packesel auch genutzt, ja, was ich echt sage, das ist eigentlich.
Aber es ist halt auch ein Beruf für sie,
ja,
muss auch man so auch sagen. Ja, und sie verdienen auch schon nicht schlecht dabei. Und sie ernähren auch ein ganzes Land stückweise damit.
Definitiv, ja.
Oder eine ganze Region, nennen wir es einfach mal so. Und was, dass die körperlich zu Dingen in der Lage sind, wo die vermeintlichen Hobbybergsteiger, die das nicht in der Lage sind, ist auch irgendwo verständlich.
Was auch interessant ist zu diesem Thema, ist, was ich nicht gewusst habe, dass ja eigentlich davor ja eigentlich unser Bergfreund hier, Bergziegel
Messner,
ja eigentlich der Erste war, der alle 14 8000er bestiegen hat, was ihm aber letztes Jahr aberkannt worden ist, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Habe ich auch nicht aberkannt. Habe ich auch nicht mitbekommen.
Weil man halt durch Nachforschung jetzt rausgefunden hat, dass er an einem paar oder an einem oder zwei Gipfeln gar nicht am Gipfel war, sondern einfach also nur
ein paar 60 Meter drunter oder
60 so, Meter ja. noch drunter war. Und weil das halt so schlecht Wetter war, hat er gedacht, er ist am Gipfel, aber war er nicht. Das wurde jetzt irgendwie aufgrund von Bildern.
Geodaten,
auch durch Hilfe mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum,
DLR, das nachgewiesen. Das Handy damals und den, ja, was er dabei hatte.
Ja, was auch immer.
Das iPhone. iPhone haben sie nochmal frisch geortet. Und da war
sehr ganz klar. Es wurden ja Bilder geschossen von jedem Gipfel. Das ist ja so. Und dann konnte man halt sagen, du bist gar nicht auf dem Gipfel. Also, das konnte man neu eingeorden. Georden.
Ja.
Georden. Genau. Wie auch immer. Auf jeden Fall, Glück laufen. Also.
Ja, ich glaube, es stört mich jetzt auch nicht wirklich. Natürlich ist. Also, die Leistung ist ja so, Salavi.
Keine Leistung, also kein Blumenstrauß haben Weidel und Wagenknecht in ihrem TV-Duell gewonnen. Und ich frage mich auch.
Was heißt kein Blumenstrauß? Also wenn ich dieses TV-Duell, wenn du das mir so sagst, geht davon aus, dass Weidel keine Chance hatte.
Ich finde es mal lustig, wie auf diese Umdeutungsversuche die Leute hereinfallen, weil die fordern ja beide Frieden. Nach BSW und AfD-Definition bedeutet es diplomatische Gesprächsangebote, damit Russland seine imperialistischen Pläne sozusagen ungestört durchsetzen kann. Und die fordern es ja beide. Also sind ja beide sozusagen
Putin. Ja, dass er sie aufgibt, das wollen sie.
Und
vielleicht.
Dass er aufgibt, ist gut. Warum geben die beiden nicht auf? Ich frage mich auch, warum Welt das überhaupt
inszeniert. Also bei diesem Duell stellt sich die Frage, ganz einfache Frage, Patrick, warum?
Ja, eben.
Warum dieses Duell zu dieser Zeit? Für was?
Bei diesen beiden Windbeuteln,
also, die
kein Mensch interessiert.
Nein, das darfst du so nicht sagen. Doch, sie haben ja beide schon, ich wollte schon sagen, einen Marktanteil, aber Wählerpotenzial, ja. Das, wo sie ja auch ausgeschöpft haben, also kein interessiert es so nicht richtig, aber du hast jetzt aktuell einen Zeitpunkt, wo für was?
Ja, aber die Menschen, die den beiden folgen, die haben den gleichen IQ-Hirnquotient einer Nachtraupe, keine Ahnung. Also da frage ich mich
halt auch. Patrick, ich finde ein bisschen unverschämt.
Nein, finde ich nicht.
Weil diese Nachtraupe nicht ganz doof ist.
Ja, aber das ist
Du konntest doch jetzt die Nachtraupe jetzt nicht ernsthaft in der Art beleidigen.
Nein, es tut mir auch leid. Das wollte ich jetzt so auch nicht, dass
ich die Nachtraupe beleidige. Finde ich nicht richtig. Tiere sind auch ein bisschen Menschen.
Ja, dann nehme ich halt einen hohlen Kürbis her.
Es tut mir auch leid. Dieser Kürbis hat wahrscheinlich nur 98% der DNA von uns.
Ja, zumindest da leuchtet nur zumindest ein Licht drin. Ja,
also. Und wenn er noch ein nettes Gesicht macht, dann ist er zumindest besser wie Weidel. Ja. Weil wenn ich die Weidel sieg, da trifft Nietzsche einfach zu, der sagt, wenn du zu lange in den Abgrund hineinschaust, schaut irgendwann der Abgrund aus dir heraus. Und wenn du Weidel anschaust, die wo an sich die genetische Voraussetzung für einigermaßen okayes Gesicht hätte, bemerkst du, dass dieser Hass, mit dem sie sich umgibt, der aus ihr herausschaut, sodass eigentlich ab einem gewissen Alter jeder für sein Gesicht selber verantwortlich ist und bei ihr zeigt sich das in einem komplett das Fratzenhaft tatsächlich. Und das merkst du bei ganz vielen AfD-Politiker, auch bei Männern, dass das fratzenhaft wird irgendwann und dann kannst du es eigentlich schon, ja, wie nennt sich das?
Ja, vor allem,
einordnen.
Ich verstehe es nicht, Landtagswahlen sind vorbei und dann kommt sowas dahergeschossen und wie gesagt, Welt hat sich damit keinen Gefallen getan, weil es ja wirklich auch zerrissen
worden ist. Ja, aber warum denn Welt? Welt ist einfach ein konservativer Verlag, wenn man so will. Ein konservatives Blatt.
Ja, das ist einfach.
So wie Bild, das ist Kohle so machen, wie Springer. Das ist,
die wollen Kohle machen mit unlauten, hausgemachten
Springer.
Politzirkus, genau. Ja, nichts anderes.
Gehört der Bild auch dazu.
Ja, natürlich. Nee, aber bei den beiden sieht man halt einfach, dass da, wie sagt man so schön, man sieht das Licht ist an, aber keiner ist zu Hause, oder? Wie sagt man das so schön?
Ich würde das so nicht. Also,
irgendwann war das Schwachsinn. Dieses TV-Duell war kompletter Schwachsinn.
Also ich sehe es nicht notwendig. Aber ab und zu haben sie halt auch einen Punkt. Das Problem ist, dass nur weil sie ab und zu einen Punkt haben, der Rest vielleicht trotzdem blödsinnig ist. Und damit meine ich jetzt aber eher die AfD.
Wie auch immer. Also,
aber ja. lass mich bei dem Thema bleiben, weil es ist ein Thema, das wo durchaus Leute umtreibt und mich treibt es zurzeit auch massiv um. Und es geht um das Thema Waffenlieferungen. Ja. Ich möchte jetzt gar keine Grundsatz, also schon ein bisschen eine Grundsatzdiskussion, aber eher auf der Metaebene führen. Ich möchte jetzt sagen,
also auf Zuckerberg Metaebene.
Ja, so Zuckerberg-mäßig Metaebene. So. Ja, genau. Hat er ja aus einem guten Grund den Namen gewählt. Ja, oder nennen wir es auf Deutsch die Vogelperspektive einnehmend.
Ja. Mach mal, was willst du? Und, was willst
du? Ich möchte sagen, dass wir streiten über den unterschiedlichen Umgang mit den Waffenlieferungen nach Ukraine. Und da haben wir beide eine unterschiedliche Haltung. Du bist der Meinung, alles liefern, was geht. Ich bin der Meinung, Deutschland hat aufgrund der Geschichte eine andere Rolle zu erfüllen und sollte das nicht in der Form tun. So, aber ich kann deine Meinung verstehen. Ich kann sie verstehen, ich habe sie, ich teile sie nicht, ich komme zum anderen Schluss, auch nicht zu 100%, vielleicht zu 60-70% zum anderen Schluss und vertrete es aufgrund dessen. Aber ich kann deine Haltung verstehen. Aber
ich sage auch dazu jetzt auch nichts, ja. Das haben wir schon
genau.
lange.
Genau, wir haben es diskutiert, aber genau. ich kann ja. dich ja auch verstehen ein bisschen. Ja. Also, okay. So, wo ich langsam durch bin, ist bei dem Thema Israel. Mhm. Bei dem Thema Israel, wenn ich mir anschaue, was Israel zurzeit betreibt, kriege ich die absolute Vollkrise. Sie haben nicht nur die Siedlungspolitik im Gaza, was sie betrieben haben, völkerrechtswidrig. Dann, was sie jetzt mit dem Gazastreifen angerichtet haben, was da an unschuldigen Leuten gestorben sind und was da an unschuldigen Leuten in Bewegung war und flüchten mussten. Und das Gleiche machen sie jetzt im Libanon, im Südlibanon. Das sind Millionen Menschen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, Millionen Menschen, also nicht Millionen in der Mehrzahl, aber über eine Million Menschen auf der Flucht mittlerweile. Die Israel greift nicht nur mal eine Stellung an, wo der Boss drin sitzt, sondern sie greifen flächendeckend sogar, die gehen sogar bis zur UN zu den Blauhelmen.
Ja, was ich auch nicht verstehe, ist, dass Netanyahu gesagt hat, ja, wir haben ja gesagt, sie sollen weggehen, die UN. Ja, die UN ist ja zur Friedenssicherung da.
Genau.
Und zur Haltung und auch zur Beobachtung und allem
möglichen. Genau.
Aber
dann, geht's mal weg, weil dann könnt ihr unsere Kriegsverbrechen nicht mehr so anschauen. Und das Einzige, was der Westen ob dazu macht.
Die Intention war, jetzt wirklich Kriegsvergleichen wegzukehren, ist jetzt mal die
warum willst Frage. Du Blauhelme weghaben? Warum?
Ja, natürlich, ganz klar. Die Frage ist.
Warum greifst du dann das an oder warum stürmst du dieses Gebäude? Verletzt wissen, die Leute.
Ich würde gerne wissen, was das Ziel war. Ich war ja auch mal ein Blauhelmsoldat und darum kann ich das überhaupt nicht verstehen, was da los war und warum das passiert ist. Aber es gab ja bis jetzt noch keine Erklärung dazu.
Weißt du, was der Westen sagt? Und da kriege ich dann die Krise. Der Westen sagt. Ah, da wollen wir jetzt aber jetzt ein scharfes Schwert. Jetzt wollen wir zumindest mal eine Erklärung haben.
Ja, die wollen wir auch haben.
Und ob die kommt oder nicht, spielt gar keine Rolle, ja, weil wir trotzdem uneingeschränkt immer noch Israel, zumindest offiziell, dastehen. Baerbock formuliert das außenpolitisch schon immer ausgewogen und sagt, wir müssen natürlich auch die Opfer auf der Seite der Palästinenser sehen und wir müssen auch die Libanesen sehen. Also die kommuniziert das schon auch immer sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Da muss ich auch mal Lob aussprechen. Aber es führt zu keinem Handeln auf unserer Seite zu sagen, okay, jetzt ist aber auch Schluss, ihr kriegt nur noch maximal Verteidigungswaffen und für das, was ihr da macht, jetzt ist auch gut.
Das haben sie ja gemacht. Die Grünen haben ja die Waffenlieferung zurückgehalten an Israel im März schon, also seit März eigentlich, bis sie die offizielle Statement hatten, dass damit nur praktisch Terroristen angegriffen werden und keine Zivilisten. Die Bestätigung haben sie ja bekommen und es ging ja jetzt mit diesem Brief, das ging ja jetzt durch die Presse, dass es immer geheißen hat, ja, Deutschland liefert, aber Deutschland hat eigentlich seit März gar nichts mehr geliefert. Und da ist jetzt auch ein Brief aufgetaucht, den auch Baerbock da so, wo es auch nicht ganz ohne war. Also
klär mich auf.
Ja, das, wie ich gerade gesagt habe, das ist, man hat gesagt, man liefert, aber man hat aber nicht geliefert, weil man halt diese Zusage nicht hatte, dass man nur militärische Ziele angreift und nicht Zivilisten.
Wenn du dir anschaust, dass der Libanon oder die Hisbollah, wenn die Israel angreift, hat die ein Militärzentrum angegriffen. Das ist ja ein Unterschied,
ja.
Moralisch gesehen. Weil es sind auch eben auch Menschen und jeder Mensch ist erstmal gleich viel wert, aber sie haben ein Militärzentrum angegriffen und nicht irgendwie wahllos
Ja, wir müssen dazu sagen, dass wir auch für alle Neuhörer, dass wir vor ein paar Folgen auch schon über das Thema gesprochen haben, Waffenlieferungen beziehungsweise Angriffe auf Stellungen, die mitten in Städten sind, die sich die Hisbollah praktisch ja, zu eigen macht und auch neben Krankenhäusern, neben Kindergärten und sowas halt.
Habe ich auch schon mal selbstkritisch gesagt, dass ich auch verstehe, dass Israel es nicht dulden kann, dass sich Terroristen hinter diesen Dingen verstecken, weil wenn sie das dauerhaft dulden würden, dass das neue Mittel der Wahl ist für sämtliche Terroristen. Also das ist schon ein komplexer Vorgang. Aber was da zurzeit passiert, da verstehe ich dann auch die deutsche Bevölkerung, wenn sie da kein Verständnis mehr. Ja,
bin ich bei dir. Bin ich auch bei dir.
Und wenn Deutschland tatsächlich diese Waffenlieferungen aufgrund diesen Gründen zurückhält, was klug gewesen wäre oder klug ist aus meiner Sicht, dann muss das aber auch vom deutschen Staat entsprechend kommuniziert werden, auch für uns Bürger, damit nicht auch wieder, und lass mich diesen Schluss machen, ja, nicht wieder dieses TV-Duell von vorher wieder Wasser auf die Mühlen bekommt, dass sie das kritisieren können, obwohl es vielleicht gar nicht passiert ist.
Ja, klar.
Also ich meine jetzt Wagenknecht und Weidel. Weil wenn wir da schon eine ausgewogene Politik hätten, die das alles beachtet, dann will ich auch als Bürger, dass das von der Seite so kommuniziert wird für uns Bürger. Und dann wäre es doch eine vernünftige Argumentationslinie, wo dann auch wir Bürger sagen, ja, das können wir auch verstehen, weil sonst kippt das Ganze jetzt dann bald, weil keiner mehr da Verständnis hat. Und das treibt sehr viele Menschen um, auch das, was in Israel passiert, auch wenn es uns jetzt außenpolitisch oder innenpolitisch nicht so gefährdet, vielleicht wie potenziell eine Ukraine-Konflikt.
Ja, das ist sowieso ganz klar. Ja, finde ich auch nicht korrekt, um das abzuschließen. Und ich bin gespannt, ob da eine Erklärung kommt, warum, wieso, weshalb.
Ja, vielleicht kriegen wir mal eine Nachricht.
Apropos, wieso, warum, weshalb? Ist der erste deutsche Trainer landet in England und wird Nationaltrainer der Engländer. Tuchel. Was sagen wir jetzt dazu?
Das ist konsequent für England.
Ja.
Das ist ein Champions League-Sieger von Chelsea, war da, glaube ich. Ist, finde ich, die beste Wahl. Ist die beste Wahl, was die englische Nationalmannschaft hat machen können. Ich glaube, Tuchel ist dazu mehr wie geeignet. Ist der perfekte Mann dafür. Und Southgate, oder wie er hieß.
Southgate, ja.
Oder wie er heißt, er lebt ja noch. War ja für das, dass er so scheiße Fußball spielen hat lassen am Anfang der EM, ja dann doch wohl noch ziemlich erfolgreich, tatsächlich, zumindest vom Ergebnis. Und ich glaube, dass Tuchel dem schon noch mal mehr Spielfreude.
Er hat natürlich jetzt eine mega Aufgabe. Er will natürlich nächstes in 2 Jahren England zum Weltmeistertitel führen. Genau. Und eine schwere Aufgabe, weil der letzte Titel vor 60 Jahren war ja eigentlich auch ein geklauter Titel. Es war ja eigentlich gar kein Titel. Also eigentlich haben sie noch gar nichts gewonnen. Ja, weil das heißt, die haben einen Titel, aber eigentlich haben sie gar nichts gewonnen. Ja,
was heißt geklauter Titel? Wir haben die EM geklaut bekommen aufgrund dieses Hand.
Ja, das auch.
Elfmeters, wenn man so das will, auch. Der wohl nicht gegeben wurde. Also klauen ist ja mittlerweile
ich rede ja vom Wembley-Tor.
Jedem Turnier dabei.
Ich rede vom Wembley-Tor vor 60 Jahren, ja, einfach, weil es eigentlich kein Tor war, wurde damals nachgewiesen.
Genau, wir hätten Elfmeter bekommen und
Dann, hier, also Mörderaufgabe für Tuchel. Ich finde auch, er ist der richtige Mann dafür und ich glaube, das wird eine interessante Geschichte. Und ich habe da heute ein paar Interviews gehört von Engländern, die gesagt haben, ja, Deutschen haben eh Siegermentalität, die gewinnen eh immer, warum soll er denn nicht dafür sorgen, dass wir auch mal gewinnen.
Genau, ja, so. Absolut verständlich und die Engländer sind ja eh deutsche Trainer affin, wenn du jetzt anschaust, auf der einen Seite Champions League gewonnen, nicht nur Tuchel, sondern auch Klopp und lass uns gleich zu Klopp schauen. Klopp hat jetzt bei RB
Leipzig,
ist er Head of Global Soccer, ja genau. Also er vereint eigentlich sämtliche RB-Standorte, was Fußball angeht, ob das jetzt Salzburg ist, ob das Leipzig angeht, ob das dann auch in New York haben sie, glaube ich, einen und in Indien, glaube ich, auch noch. Also Indien oder irgendwo
weiß ich gar nicht.
Genau, also die haben wohl Indien, also irgendwo im Osten. Ich sage jetzt einfach mal Osten.
Ja.
Also ich glaube 5 oder so. Gefühlte 5. Ist auch immer schön. Ja, wenn ich mir nicht sicher bin, sage ich immer gefühlte irgendwas, weil ich es auch nicht so genau weiß.
Ja, da bist du in der Nähe dann.
Ja. Genau, also gefühlt ist es halt so. Ja. Genau.
Nee, ich finde es gut. Und,
was glaubst du, er hat jetzt ein bisschen Stress, also Anführungszeichen Stress bekommen, weil RB halt einfach als Red Bull einfach ja, in der Fußballwelt gehasst ist von allen eigentlich.
Die machen anscheinend den Geldbeutel auf. Vermute ich mal, sonst hätte er den Job wahrscheinlich nicht gemacht und schon gar nicht nach diesem einen Jahr, wo er jetzt einfach mal ein Jahr nichts gemacht hat. Ich hätte ihm gewünscht, dass er sich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, auf Familie für allem drum und dran und einfach mal sein Leben genießt, sich neu sortiert, was er vielleicht gemacht hat. Aber ich glaube, da wäre noch mehr drin gewesen als jetzt Head of Global Soccer von RB.
Ja, also. Ja, aber er steht halt jetzt auch noch nicht, er kriegt vielleicht gut Geld und steht nicht so im Fokus, ja,
jeden
an der Seitenlinie immer und nimmt eine neue Rolle eigentlich an. Also dieser,
was ich gut finde,
in der Geschichte ist Ralf Rangnick so ein bisschen. Erinnert mich an Ralf Rangnick, der ja auch bei Man United oder so auch schon mal diese wieder mal Meta-Ebene eingenommen hat, auch wie jetzt Klopp hierbei, zu sagen, okay, ich bin nicht der Direkte, sondern ich gehe eine Ebene drüber und versuche hier Einfluss zu nehmen, was Rangnick auch sehr gut kann, hat er auch bei RB schon mal gemacht.
Ja, was ich jetzt auch gut finde, ist, durch die Aktion wird natürlich jetzt auch dann der potenzielle Bundestrainer-Nachfolger schon mal rausgenommen, ja, was auch völlig überfrüht wäre, weil das jetzt mal bitte hier Nagelsmann seinen Job machen und du wirst sehen, der wird auch erfolgreich sein, bin mir fast sicher, weil wir kommen ja nämlich gleich weiter zur Nations League.
Darf ich dann noch einen Satz dazu sagen, weil ich nicht glaube, dass er raus ist.
Ich habe den perfekten Übergang gemacht und du spielst es einfach so.
Ja, weil du übersehen hast, dass er, glaube ich, eine Klausel drinstehen hat, dass die deutsche Nationalmannschaft, der Trainer als Ausstiegsklausel wohl drinsteht in seinem Vertrag.
Also das weiß ich nicht.
Ja, aber das ist ja wichtig, weil du sagst jetzt, okay, das ist wohl jetzt Geschichte, ist, glaube ich, nicht Geschichte. Und ich glaube auch, das möchte ich auch noch sagen, dass Nagelsmann, egal ob nicht erfolgreich oder erfolgreich die WM, nicht Bundestrainer bleiben wird.
Okay.
Weil ich glaube, dass das für ihn jetzt ein sehr interessantes Spielfeld ist, das er gut bespielen wird und ich glaube auch, dass er erfolgreich sein wird, auf was für einer Ebene auch immer, ob er jetzt Titel gewinnen oder nicht.
Ja,
aber
er wird gut. Weltmeister werden, dann muss er ja weg.
Abtreten, genau, also wenn er Weltmeister wird, wird er abtreten und wenn er das nicht wird, glaube ich auch, dass er abtreten wird, weil ich glaube, dass er einen so interessante Job, weil er das sehr gut machen wird, das glaube ich, so interessante Jobs auch wieder aus der Vereinswelt kommen und er auch noch so jung ist,
ja, natürlich,
dass er schon, glaube ich, auch wieder in die Vereinswelt dann auch zurück will, um einfach seine Trainerhistorie dann am Ende zu komplettieren, das Ganze. Okay. Und auch noch unter Beweis zu stellen, dass er das Trainer da sein kann, weil bei Bayern ist er ja in Anführungszeichen gescheitert, in Anführungszeichen.
Wissen wir doch alles, Christian.
Und das will er auch irgendwann im Vereinsfußball wieder glatt bügeln. Ja,
natürlich,
wird er auch deswegen ist die These von dir jetzt, wollte ich etwas umdeuten.
Hätte man auch kürzer machen können. Aber lass uns jetzt trotzdem zur Nations League kommen.
Ja, dann stell doch nicht immer so komische Thesen auf, die wo dann man wieder gerade rücken muss.
Ja, mach's nicht mal kürzer. Ja, okay. Reicht ein Satz. Aber lass uns jetzt trotzdem zur Nations League kommen.
Absolut.
Verdammt nochmal, jetzt endlich, Alter. Also, Wahnsinnsvorstellung der deutschen Mannschaft.
Ich hab's nicht gesehen.
Aufgrund der Verletzungen auch Musiala nicht dabei und Havertz nicht dabei und was der geil ist.
Groß nicht da.
Torhüter nicht da. Und also alles, was
Neuer hat, nicht da.
War nicht da. Und die
Müller Jungen, auch nicht da.
Und die Jungen, die danach gerutscht sind, mein lieber Freund, die haben, also wirklich, man hat gesagt, ja, Holland hat nicht so gut gespielt. Nein, aber Deutschland hat es gar nicht zugelassen, dass die gut spielen.
Das ist immer
war beeindruckend, auch wie die Abwehr gestanden ist. Es gab da auch eine Wahnsinnsaktion vom Baumann, dem Torhüter, der dann noch zum Schluss mit einer Faust dann ins Eck geflogen ist und den Ball rausgecatcht hat. Fantastisch. Also hoch beeindruckend, verdient der Sieg, ganz klar. Und wenn man hier an Jeveling, müssen wir mal schnell schauen.
Ich weiß nicht, wen du meinst, aber
Jamie Leveling, der das Tor geschossen hat. Der hat übrigens nach 190 Sekunden schon das erste Tor geschossen, was dann doch wieder im Abseits irgendwo geendet ist, nachdem nochmal der Videoschiedsrichter da drauf geschaut hat. Berechtigt aber halt erst nach zwei, drei Spielzügen schon weiter. Man muss wieder zurückrechnen, wer hat den Ball wohin gespielt, welche Situation hat sich neu ergeben. Es war so, aber dann hat er dann doch noch sein Tor geschossen, als im ersten Spiel gleicher Tor. Fantastisch. Also wirklich große Show, muss ich wirklich sagen.
Wunderbar.
Und jetzt Viertelfinale Und glaubst du, Deutschland hat eine Chance, das Ding wirklich nach Hause zu fahren?
Wir haben ja letztes Mal in einer der letzten Episoden geklärt, warum es denn doch ganz interessant ist. Aber mich hat es immer noch nicht gepackt. Ich sag mal Halbfinale. Aber jetzt einfach nur aus nicht vorhandenem Interesse. Hättest du eigentlich übrigens auch schneller erklären können.
Okay. Okay. Danke für den Hinweis, lieber Christian.
Ja.
Wir schauen noch zu Schubeck. Ja, wir müssen noch zu Schubeck schauen. Hast du mitbekommen? Schubeck?
Schubeck hat jetzt tatsächlich, der hat Antrag gestellt, seinen Knastaufenthalt zu verlängern, was ich jetzt gelesen habe.
Ja, freiwillig, weil er einfach nicht raus will, weil einfach draußen die Welt viel zu schlecht ist und lauter Betrüger, und er sagt, er will einfach noch im Knast bleiben. Aber die Staatsanwaltschaft hat dafür gesorgt, dass er bleibt erstmal. Und ja, man muss überlegen, also ich zähle es mal ganz gut auf, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft.
Er ist ja noch nicht verurteilt.
Nee, die Anklage lautet auf des Verdachts der Insolvenzverschleppung in 9 Fällen, des Betruges in 4 Fällen, des versuchten Betruges in 5 Fällen, des Subventionsbetruges in 19 Fällen, des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 479 Fällen. Alter, da kommt was. Und vor allem, das Witzige ist ja eigentlich, er befand sich ja schon seit Februar im offenen Vollzug und hatte immer 2 Tage im Monat sozusagen Ausgang. Und Anfang
ist jetzt auch unter offenem Verzug, stelle ich mir also was anderes vor.
Ja, aber es ist ja schon mal ein Anfang.
2 Tage ist jetzt auch eher so, ja.
Und Anfang Juni durfte er sogar 2 Nächte in seiner Wohnung am Münchner Platzsaal verbringen, gell? Aber aufgrund dieser neuen Ermittlungen hat jetzt die Staatsanwaltschaft erstmal alles gestrichen.
Ja.
Alles gestrichen, setzen 6.
Also die Staatsanwaltschaft nicht, muss ja ein Richter machen.
Ja, der Richter macht das, ganz klar. Aber das ist schon interessant, was da noch jetzt mal auf ihn zukommt. Und vor allem, was da für
Ich möchte jetzt meine Lanze brechen, also für Schubeck tatsächlich.
Du willst eine Lanze brechen?
Ja, doch, weil, ja, da bin ich gespannt. Weil ich glaube, dass du irgendwann, wenn du in dieser prekären Situation bist.
In welcher?
In der er vielleicht war, aufgrund von Einnahmen, Einbußen und Schwierigkeiten, die er hatte, dass du dann in so einen Strudel gerätst und einfach alles versuchst, damit das irgendwie, funktioniert. Und dann machst du halt Dinge einfach nur, weil du halt dir das nicht eingestehen willst, dass das jetzt vielleicht auch mal vor die Hunde geht.
Christian.
Und du bist ja jemand, der wo in der Öffentlichkeit steht, der jeden Politiker kennt, der seine Kochshows hat. Und dann denkst du dir, ja, aber da läuft es jetzt nicht, und dann mache ich halt das noch und das noch und das noch. Bist ja der Konsequenzen in dem Augenblick, bin ich mir sicher, dass er sich deren Konsequenzen nicht bewusst war.
Christian, kurz einen Punkt.
Weil ich glaube, dass es Dilettantismus war und nicht klassisch Absichtssache.
Ich breche jetzt die Lanze mal kurz für dich und hau dazwischen, weil wenn ich sage, die neuen Vorwürfe beziehen sich ja hauptsächlich auf die Corona-Hilfen, die er auch dann bekommen hat. Unberechtigterweise hat er staatliche Hilfen in Höhe von 460.000 Euro kassiert.
Aber es haben ja ganz viele Corona-Hilfen bekommen, ja, die sie wieder zurückzahlen mussten
und der müssen. Eine Vielzahl an Betrieben in seiner, hat er eine Vielzahl an Unternehmen in seiner Betriebe in seiner Unternehmensgruppe, und 9 seiner Unternehmen hätte er einen Insolvenzantrag stellen müssen.
Das hat er sich halt nicht eingestanden. Nicht,
oder halt auch verspätet.
Genau, ja? Verspätet, weil er sich halt nicht eingestehen wollte. Obwohl er gesagt hat, vielleicht geht's noch.
Aber er war doch schon nicht mehr zahlungsfähig.
Das ja, eben, aber Punkt. Vielleicht hat er gesagt, okay, vielleicht kommt jetzt dann dieses.
Außerdem soll er noch im großen Stile Sozialversicherungsbeiträge nicht oder verspätet abgeführt werden.
Ja, aber er war selbstständig auch schon mal verspätet Sozialversicherungsbeiträge gezahlt.
Er soll in 212 Fällen 260.000 Euro an Beiträgen der gesetzlichen Krankenkasse gar nicht bezahlt haben und in 267 Fällen rund 700.000 Euro.
Ja, ich habe schon mal Krankenversicherungsbeiträge zu spät bezahlt.
Hör auf mit dem Mist.
Nein, habe ich auch schon.
Das ist ja durch und durch ein Verbrecher.
Ja, dann kommt doch mal der Brief und dann sagt er, okay, Mist, und jetzt hatte ich nicht so viel Angestellte, dann kommen ein paar Angestellte dazu. Also ich kann das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass du dann in so einen Strudel gerätst und dass du dann der Meinung bist, das läuft schon wieder.
Dafür brauchen wir einen Geschäftsführer, der sowas macht und der sowas.
Ja, und
wenn er den nicht hat,
steht
er da.
Ja, Punkt. Genau, er hatte das halt falsch sich anorganisiert. Das wird er in Zukunft anders machen. Spielen,
wenn ich im Endeffekt 9 Unternehmensgruppen habe und davon nichts auf die Reihe kriege.
Genau. Weil das höchstwahrscheinlich halt auch nicht gelernt hat und zu schnell reingewachsen ist in diese Größe und gesagt hat, okay, ich mache. Ich behaupte jetzt mal so, das Finn Kliman Problem ist ja ein viel kleineres dagegen.
Und ich hoffe, dass sein arroganter Arsch wirklich im Knast verbleibt, ja.
Es kommt ja dazu, dass er halt immer diese arrogante Art hatte.
Furchtbar.
Diese fürchterlich ingwerhafte, arrogante Art,
ja.
Wo du dir denkst.
Ingwerhaft, arrogant, ist auch geil. Dem scheiß Ingwer, ja. Den Ingwer in den Arsch stecken können.
Ja, aber furchtbar. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass du dann in so einen Strudel gerätst und Dinge nicht mehr komplett richtig machst. Und ja, kann ich verstehen.
Okay, Weltraumsport. Hau raus. Muss natürlich.
Yes. Willkommen bei Patricks Weltraumschrott.
Selbst ich habe es mitbekommen, Patrick. Selbst ich habe es mitbekommen.
Ich habe das Video gezeigt gestern.
Nein, aber ich habe es davor schon mitbekommen.
Okay.
Aber was? Es war sogar in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten.
Was für eine krasse Show von SpaceX, was für eine, ich weiß gar nicht, wie diesen Worte fassen, was für eine
fass es kurz, so wie ich mich auch immer kurz fasse.
Ingenieurstechnische Meisterleistung da abgeliefert worden ist, sucht seinesgleichen. Diese 75 Meter Booster-Rakete kommt ungebremst aus 80 Kilometern Höhe, also im Weltall, schießt auf die Erde zurück und wird punktgenau von diesen Grids aufgefangen.
Also ich mach das mal ganz kurz. Musk mit SpaceX hat eine Rakete hochgeschossen und hat sie wieder abfallen lassen und wieder gefangen. Das bedeutet, sie ist nicht im Meer gelandet, an dem Ort, wo wir schon mal diskutiert haben.
Richtig.
Sondern ist wieder rückwärts gelandet, sodass sie jetzt wiederverwertbar ist. Sozusagen, so für die Normalsterblichen.
Ja, genau. Aber wenn man halt überlegt, dass da so eine 75 Meter Rakete mit 10 Meter Durchmesser zur Erde runterschießt, das ist schon beeindruckend und Weltraumgeschichte. Hier ist Luft- und Raumfahrtgeschichte, also Raumfahrtgeschichte geschrieben worden und wir waren dabei, Christian.
Und also du?
Ja.
Also ich nicht.
Du auch.
Ich war, ich habe es nicht gesehen, aber du hast es ja live verfolgt.
Genau.
Du hast jetzt wahrscheinlich die Antenne im Wohnmobil rausgefahren, damit du das anschauen kannst. Oder nee. Geht es nur per, ist nicht auf einfach ARD übertragen worden, wie die Mondlandung damals, sondern
es ist live übertragen worden, aber auf YouTube und ich habe es mir angeschaut, ja. Oder halt auf bei SpaceX. Und was ich nochmal zurechtdrücken wollte,
war das von Elon Musk auf der Veranstaltung, wo er Trump unterstützt hat? War das zeitgleich?
Ja, das war nicht zeitgleich, das war nicht
davor. Okay, gut.
Aber was ich noch zu sagen wollte, ist, weil die Leute sich mal fragen, diese Grid-Fins, ja, die zur Steuerung da sind, ja, dass praktisch sozusagen die Rakete auf diesen Grid-Fins getragen wird dann, ja, wo sie gelandet ist, sage ich, das stimmt nicht. Das schaut bloß so aus. Darunter sind nochmal spezielle Haken praktisch.
Was? Ja. Grid-Fins, was? Wie ja, bitte? Übersetzt es doch bitte ins Menschliche.
Also Grid-Fins sind praktisch diese Flossen, die da so rausstehen, ja, an der Booster-Rakete. Und die sorgen ja dafür für die Steuerung, dass praktisch auch das manövriert werden kann, während keine Booster-Raketen an sind. So, und jeder glaubt immer, dass diese Grid-Fins praktisch dann auf diesen Fangenarmen auffliegen, dass das praktisch das Modul ist, was diese Rakete praktisch trägt, aber das stimmt nicht. Unterhalb dieser Grid-Fins sind immer so Halterungen und auf die legt dann praktisch die Rakete auf den Fangarmen auf, nicht diese Grid-Fins, also die würden es nicht aushalten.
Das war mir gleich klar, wo eben, ich das gesehen also habe.
Was für eine Show, muss ich echt sagen, was für eine Show. Und
also ich muss fairerweise sagen, dass wenn man das ansieht, wenn man sich das anschaut.
Fuck Musk, das macht SpaceX und nicht Musk. Ja,
Gott.
Der hat bloß 15%, glaube ich, an der Firma. Also, glaube ich, mehr hat er gar nicht mehr. Oder lass 20% sein, aber das machen die Ingenieure und nicht Elon Musk. Ja. Yeah. Elon Musk steht bloß da und redet. Aber das andere macht die Firma. Und da muss man sagen, was die Jungs da veranstaltet haben, Wahnsinn.
Ich möchte seinen Anteil daran auch nicht schmälern, wobei er politisch ein Arschloch ist.
So. Bin ich bei dir.
Genau. Also du kannst, das ist ja das Kontroverse an uns Menschen, ist, dass du unternehmerisch gut sein kannst. Du kannst auch ein geiler Unternehmer sein. Du kannst auch richtig Geist haben. Du kannst auch innovativ sein. Du kannst ganz viel sein. Du kannst trotzdem ein Arschloch sein.
Ja.
Also, und du musst halt das eine und das andere immer so ein Stück weit trennen. auch wenn ich es dir immer gern vorwerfe, dass er.
Ich sage immer auch hier, ich betone hier ganz mal ganz deutlich, ich habe das Auto gekauft, bevor ich erfahren habe, dass er so zum Arschloch geworden ist.
Ja.
Wie auch immer. Aber gut.
Aber wo? Ich hab dann mich hier auch noch einen.
Ja, gut.
Willkommen bei Loris Leselampe.
Ich habe auch wieder ein bisschen gelesen und ein Buch, welches ich jetzt ans Herz legen will, weil es auch nicht so dick ist, weil man es auch lesen kann und weil du es in sämtlichen Lebenslagen lesen kannst und es dir unterschiedliche Dinge gibt, ist von Anthony de Saint-Exupéry. Das weiß die englische Aussprache des Ganzen, aber wobei er Franzose ist.
Ja, Französisch, ja.
Der kleine Prinz.
Ja, weltberühmt, der kleine Prinz.
Der kleine Prinz, weltberühmt. Er hat aber auch andere Bücher geschrieben, die ich jetzt auch gelesen habe, wie zum Beispiel. Die
Verfilmungen auch drüber und sowas,
ja. Zum Beispiel Nachtflug. Ich habe zum Beispiel auch Nachtflug gelesen. Nachtflug, da geht es um die Pioniere des Nachtflugs. Ich kann es auch noch vielleicht mit anhängen, das Buch Nachtflug. Da geht es um die ersten Flugzeuge, die nachts geflogen sind. Da ging Postflugzeuge in Amerika, die zum Beispiel dann auch den Vorteil der Eisenbahn, die ja auch in der Nacht fahren konnten, überwinden mussten, durch das, dass sie erstmalig in der Nacht geflogen sind. Und es war halt damals auch ziemlich schwierig. Und da sind auch Piloten verstorben und das ist eher die Sichtweise eines Kommandeurs, ich weiß den Begriff nicht mehr, der auch die Verantwortung hat, das umzusetzen, auch wenn vielleicht da jetzt Probleme auftreten bis hin zum Versterben und dass er als Bastion dasteht. Und da geht es um Führung vor allem in diesem Buch. Wenn jemand wissen will, wie man konsequent führt, dann muss er dieses Buch lesen. Wohlweislich, dass Führung sich jetzt ja auch mit Generation X und so jetzt ein bisschen verändert hat. Aber der Ursprungsgedanke der Führung ist im Thema Nachtflug wunderbar behandelt. Und philosophisch gesehen ist noch als Ergänzung der kleine Prinz natürlich ein Traumbuch, das man immer zu unterschiedlichsten Zeiten im Leben lesen kann, wie auch viele andere Bücher, aber da kommen wir an anderer Stelle noch dazu.
Okay, gut. Lass uns doch zu den Fragen kommen, oder? Da hauen wir noch einen raus.
Ja, wir sind noch in der Zeit.
Ja.
Viel Spaß für den üblichen drei.
Übrigens, Dankeschön. Dankeschön an die vielen Leute, die uns angesprochen haben, dass das neue Format gut ist.
Ja.
Da haben wir. Ich weiß nicht, was du an Rückmeldungen bekommen hast. Ich habe einige Rückmeldungen bekommen, dass das gut ist. Sie vermissen ab und zu vielleicht das Abgleiten ins Belanglose und ins Blödsinnige, das wir immer geliefert haben, bis hin zum eigentlich schon fast ganz Schwachsinnigen. Ja. Aber es ist jetzt konsequenter, strukturierter, kürzer und ab und zu nicht so verloren in dem tiefsten unserer
Gedankengänge,
in unserer Probleme.
Ja, wie auch immer.
Genau, also danke an euch an der Stelle. Ja. Und jetzt kommst du.
Okay,
Christian. Mit dem, dass ich komme. So, okay. Also ich habe eine Frage, die ist hochinteressant, weil wir hatten nämlich Schubeck heute.
Mhm.
Und es geht um das Thema Essen. Mhm. Wieder mal. Und es gibt da nichts Umkämpfteres wie die Temperatur, die du hast, wenn du was isst. Und wir Deutschen essen tendenziell, sagt man im Kulinarischen, zu heiß.
Mhm.
Du isst die Dinge zu heiß. An sich solltest du die lauwarm essen, weil verständlicherweise dann die Geschmacksknospen, die Vielfalt der einzelnen Gewürze und Geschmacksbereiche am besten, du kannst ja einfach am besten aufnehmen. Bist du jetzt jemand, der das ignoriert und sagt, ich möchte das trotzdem heiß haben, dieses Essen? Da geht es ja auch darum, dass zum Beispiel in sehr hochwertigen Restaurants, die das so leben, dann auch Kritiken da sind, ach, das Essen war lauwarm, wo ich es bekommen habe. Der wollte das aber, dass du es lauwarm bekommst, weil du dann alles rausschmeckst. So in der Art.
Also
isstest du heiß, weil du sagst, ich will es einfach heiß haben, weil ich hab's immer heiß und ich will es so haben, oder willst du es eher lauwarm haben, um da alles rauszuschmecken?
Okay, ich fange mal an bei den Restaurants. Wie du gesagt hast, also manche Restaurants liefern es ja nicht heiß raus, sondern warm, ja, also nicht lauwarm, sondern warm. Also lauwarm finde ich fast schon zu niedrig, aber warm kommt's raus. Ja. Aber da ist der entscheidende Grund, oder der Punkt, den die Restaurants, gute Restaurants mitliefern, dass der Teller auch vorgewärmt ist. Das heißt, da hält sich das Essen ja von Haus aus schon mal wärmer, als es eigentlich dann, wenn du es auf einen kalten Teller tust. Und dann kommt es nämlich kalt. Das ist der Fehler. Also wie gesagt, gute Restaurants machen es so, da wird der Teller mit vorgewärmt und dann kriegst du es lauwarm oder warm und nicht heiß. Und dann passt es auch, weil sich das ja dann über die Zeit trägt. So, viele Restaurants machen das nicht. Ja? Also manchmal kommt es kalt. Ja? Also verstehe ich auch, dass man das nicht mag. Grundsätzlich richtig heiß esse ich nicht. Kannst du ja gar nicht, schmeckt ja auch gar nicht. Das ist einfach, du hast ja nur noch Hitze die ganze Zeit. Du musst es eigentlich abkühlen lassen. Bisschen, damit du es dann wirklich auch essen kannst, weil sonst verbrennst du die Fresse.
Ja, also ja, ist natürlich, ich meine jetzt mit heiß nicht irgendwie eine Suppe, die noch kocht.
Nein.
Sondern einfach eine Suppe, die auch, die wurde halt in einer Geschwindigkeit dann essen, wo ja. Also wo du die Geschwindigkeit der Temperatur anpassen musst, weil sie so warm, also so heiß ist. Oder eine Suppe, wo du sagst, die kannst du locker weglöffeln, aber weil sie halt warm ist.
Beste Beispiel, Fisch darf niemals heiß werden, weil sonst wird er trocken und ist durch. Ja, Eiweiß kommt und dann ist vorbei. Also Fisch darf ja auch nur, soll ja eigentlich nur langsam durchgaren praktisch und auch nicht richtig heiß. Also das, sag ich mal, lass es mal 120, 30, 40 Grad sein, ja. Und
aber der ist ja dann 140 Grad ist ja auch am Ende.
Ja, genau, lässt du, aber machst nicht 180 Grad, weißt du, wie ein Hähnchen oder so ein Scheiß. Also von daher ist das, also richtig super heiß esse ich eigentlich gar nichts, weil das macht ja auch schon vom Grundgedanken her keinen Sinn, weil du es ja gar nicht runterbringst. Und
ich rede jetzt nicht von so einer Pizzaschnitte oder von so einem Baguette, das wo so heiß ist, dass du dir jedes Mal, wenn du Baguette isst, den Gaumen verbrennst.
Also Christian, grundsätzlich, wenn du machst eine Gulaschsuppe und machst ein paar Nudeln dazu oder Kartoffeln, was auch immer, dann lässt du es ja auch erstmal abkühlen, dass du es essen kannst. Damit ergibt sich ja dann praktisch, dann kühlst du ja schon mal ab und dann ist es ja schon nicht mehr heiß, sondern ist dann.
Ich esse es gerne heiß.
Dann ist es dann schon so leicht abgekühlt. Super warm noch, aber nicht heiß. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll.
Ja, super warm mag ich auch.
Ja, ich mag
super,
auch. Ja.
Super warm mag ich, aber warm mag ich nicht mehr. Also ich mag warm dann im Laufe der Zeit, das letzte Teil ist dann warm. Aber ich beginne schon immer gern mit super warm.
Ja, du musst ja eigentlich gar nichts. Du kannst auch alles kalt essen. Du musst nichts Warmes essen. Der Körper, dem ist es wurscht, ob es warm oder kalt ist.
Ja, aber meinem Körper nicht. Nein, mein Körper mag was Warmes.
Aber grundsätzlich muss ich sagen, das ist ja weit hergeholt, dass man sagt, man muss alles aufwärmen oder warm machen. Weil dafür ist der Mensch ja eigentlich zu sehr Tier, sage ich mal, dass es eigentlich gar nicht braucht.
Genau. Ja, absolut. Aber was magst du? Magst du es jetzt eher warm oder magst du es eher heiß? Und sag nicht bitte super warm.
Ich finde es super warm aber gut, weil,
ja, super warm ist
weil,
schon
weil nur warm ist mir zu wenig und heiß ist mir zu heiß. Also nehme ich super warm.
Okay. Ja, aber auf super warm können wir uns auch einigen, weil super warm hat auch was. Also schon.
Nee.
Also ich mag es auch. Ich mag es warm ist mir zu wenig, weil wenn ich warm beginne zu essen, ist es am Ende
kalt.
Genau. Und ich mag gut heiß beginnen, ist natürlich. Dann wartest du kurz. Das war echt fast das Liebste.
Mach doch mal warm und tu den Teller mal vorheizen. In den Ofen reinstellen, vorheizen. Und dann nimmst du den wirklich mit einem Handtuch raus, dass der Teller dann wirklich super warm ist. Und dann tust du das Essen drauf.
Nein, ich bin derjenige, der ich möchte heiß und beginne bei heiß, so dass ich die Essgeschwindigkeit der Temperatur anpassen muss, dass ich
so schlingen musst,
um dann ins superwarm überzugehen und der Rest, der ganz letzte Bissen ist dann warm. Okay. So möchte ich's.
Okay, ich gehe von superwarm und der letzte ist noch warm. So bin ich jetzt.
Wobei du schneller isst.
Genau.
Oder weniger.
Ich esse weniger und schling schneller.
Du alter Schlinger.
Ja, ja. Okay, erledigt meine Frage, oder?
Gut, ja klar, ist gut. Ja.
Finde interessant, dass du auch eine Essensfrage hast und ich habe mir auch eine ausgedacht. Und dann meine Frage ist, würdest du alleine in einem Restaurant essen gehen? Das heißt, du sagst jetzt, heute ist mal so ein Tag, jetzt gehe ich mal alleine essen, weil es vielleicht deine Frau nicht da ist oder die Kinder nicht da sind oder weil du sagst einfach, oder bist du vielleicht alleinstehend und sagst, jetzt gehe ich in ein Restaurant, setze dich an so einen Zweiertisch alleine hin und ist dann.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann mir das vorstellen, dass ich das mache. Ich habe das noch nie gemacht, aber jetzt, wo du sagst, ich sollte das machen. Und ich glaube, dass das eine Überwindung ist. Ich glaube auch, dass das nicht einfach ist. Aber ich glaube, dass du dir echt für dich selber echt einen coolen Abend machen kannst. So alleine. Die Frage ist, ob du dann immer alleine bleibst, das ist die nächste Frage, aber ich bin dem nicht abgeneigt. Ich war noch nie in der Situation, dass das angestanden ist. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele als sehr große Überwindung ist. Und ich glaube auch, dass es für mich eine Überwindung sein wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das echt cool machen kann. Dass du dich einfach alleine hinsetzt und sagst.
Kostet ja nichts.
Ja, du bist erstmal viel günstiger. Und du setzt dich alleine hin und sagst, ich bestell erstmal, keine Ahnung, erstmal eine Flasche Wein oder eine Flasche alkoholfreies Bier. Und dann setzt du dich hin und dann beginnst du und dann suchst du raus und dann isst du und dann. Das Wichtige ist, dass du darfst kein Handy in die Hand nehmen und dann dich dadurch ablenken, sondern du musst es bewusst wahrnehmen.
Ich würde mich da hinterm Handy verstecken.
Aber nein, das darfst du nicht. Viele Leute kommen ja schon nicht klar, wenn du in der Gruppe da sitzt, einer geht auf Toilette oder du bist zu zweit da, einer geht auf Toilette, dann zieht der andere automatisch sein Handy raus, weil er mit diesen zwei Minuten, wo der pinkelt, nicht mit sich alleine klarkommt und es ihm unangenehm ist, dann schaut er in sein Handy nach. Nein, das ist absolut. Da denke ich mal, okay, aber so viel mit sich selber klarkommen muss doch möglich sein. Und ich glaube, dass ich klar käme, ohne Handy tatsächlich ein ganzes Menü irgendwo zu essen. Ich glaube, ich mache das jetzt dann auch mal. Ich gehe da mal irgendwo hin, essen, einfach alleine. Und ich glaube, dass es auch schön ist. Die Frage ist, Patrick, gehst du dann alleine essen, weil du alleine gehen musst, weil du keinen hast, der wo mit dir irgendwie essen geht?
Das meine ich jetzt.
Genau, oder machst du das bewusst, weil du sagst, okay, ich will es einfach mal. Das ist ja ein ganz großer Unterschied.
Nein, ich gehe jetzt davon aus, dass du alleine bist, keinen hast.
Dann musst du nochmal das Mindset ein bisschen anschärfen, dein simuliertes Selbstbewusstsein aufpolieren. Geht auch, ist ein bisschen noch mehr Arbeit. Aber wenn du das dann kannst, ist geil.
Also ich habe es im Urlaub erlebt. Und
finde ich gut.
War eine Dame gesessen, ich schätze mal so mein Alter rum, also 36, 37 rum.
Hat die Apothekenrundschau gelesen.
Und die saß alleine im Restaurant und hat gegessen. Aber du hast es ihr angesehen, dass es ihr unangenehm ist, weil sie hat versucht, mit der Situation umzugehen, aber hat sich trotzdem, sie hat den Kopf nicht hochgebracht. Sie hat den Kopf nach unten gehabt und hat dann immer die ganze Zeit die Speisekarte gelesen, auch obwohl das Essen dann schon da war, dann weggelegt und danach wieder die Speisekarte und hat eigentlich, ich glaube, stundenlang eine Speisekarte gelesen.
Ja, weil das eine Restauranttesterin war. Du kannst ja auch einen Restauranttester spielen, wenn du alleine essen gehst. Auch möglich.
Aber wie gesagt, man hat das angemerkt, dass sie sich nicht 100% wohlfühlt. Ja, das ist so.
Also vielleicht musst du das auch üben.
Also wie schaut es bei dir aus? Um jetzt dem vorzugreifen noch, ich würde es nicht machen. Ich würde mich maximal beobachtet fühlen, ständig, weil es so auffällig ist, dass jemand alleine beim Essen sitzt. Und ich bin ja nun wirklich keiner, der keine Worte findet, wenn man beim Essen ist. Also meine Frau und ich, wenn wir essen gehen, wir reden immer wie, als wenn wir hier im Podcast reden würden. Da geht's immer die ganze Zeit. Wir können da immer reden bis zum Umfallen. Also bei uns gibt's keine Stille. Wir schweigen uns nicht an und so Mist. Ja. Also wo keiner mehr weiß, was er reden soll.
Lass mal kurz. Das finde ich nicht gut, aber da muss ich ganz kurz noch was dazu sagen zum Anschweigen.
Ja, ich weiß schon, dass man muss auch die Stille genießen und das Essen. Und da wahrscheinlich kommt sowas.
Kommt was anderes.
Ja, okay. Aber ich würde es nicht machen, weil ich mich ständig beobachtet fühlen würde und mich dann unwohl fühlen würde, auch weil irgendwelche Augen dich immer anschauen, weil du halt alleine da sitzt.
Ja, aber da kommt es halt darauf an, wie du das dann machst. Wenn du das aus einer inneren Stärke heraus, die du, wenn du in der Situation, dass du alleine bist, die musst du entwickeln. Du musst auch alleine auf Partys gehen können, du musst auch alleine ins Kino gehen können. Das ist wahre Freiheit. Das ist wahre Freiheit, das eben nicht von deinem Umfeld abhängig zu machen, zu sagen, okay, ich kann nur zu essen gehen, wenn ich einen Partner dabei habe, ich kann nur dann ins Kino gehen, wenn jemand dabei ist, ich kann nur dann auf eine Party gehen, wenn ich mit Freunden dahin gehe. Nein, das musst du alles alleine machen können und wenn Freunde dabei sind oder wer auch immer, dann ist es noch schöner. Aber du musst es erstmal alleine hinbringen. Das muss der Anspruch an dich selber sein.
Ich gehe alleine auf eine Party, ich gehe auch alleine ins Kino, ich gehe auch alleine ins Schwimmbad oder ans Meer. Aber ich würde nicht alleine.
Vielleicht ist das dann auch die Königsdisziplin, die man dann erlernen muss. Das ist
Königsdisziplin,
definitiv. Aber das steht dann auch bei mir an, dass ich das jetzt nochmal mache. Und ich möchte zum Schweigen Folgendes sagen.
Sag mir Bescheid, wenn du es machst, dann geh mit.
Der war gut. Sie gehen mal beide alleine.
Ja, ja. Also,
der war echt gut. dass du tatsächlich. Ich es genieße, mich mit Leuten zu umgeben, die auch mal schweigen können. Tatsächlich. Also ich weiß, dass es bei dir, wenn wir beieinander sind oder so, das auch nicht stattfindet. Das ist auch der Grund, warum wir auch diesen Podcast haben. Und ich kann auch durchaus artikulativ sein, Oh ja. Aber,
oh ja.
Du auch. Aber ich kann auch jemand sein, der auch mal nichts sagt. Und ich finde es nicht unangenehm, mit der richtigen Person wohlgemerkt, die gegenüber ist, die auch mal eine Weile nichts sagt, weil jetzt einfach aktuell gerade nichts zu sagen ist oder weil man sich nicht zwanghaft über irgendwas austauschen muss.
Wo ich nichts sagen konnte, ist, wo ich in Italien war, hatte ich zum ersten Mal einen Eselschmorbraten gegessen mit Polenta. Alter, war das geil. Da war ich auch erst mal so 10 Minuten sprachlos. Einfach und habe diesen Braten genossen, diese schön in Rotweinsoße, also fantastisch. Wie so ein Gulasch. Und da war ich auch 10 Minuten lang wirklich sprachlos und es war einfach nur schön. Geil. Und ich würde sagen,
wahre Freundschaft und wahre Zuneigung ist ja nicht, dass man immer miteinander reden kann, sondern ist auch, dass du auch einfach miteinander schweigen kannst. Und jetzt schweigen wir.
Jetzt schweigen wir. Bis nächste Woche.
Adios.
Achso, ich habe noch irgendwas zum Sagen.
So viel zum Schweigen, ja.
Bis bald, Adrian.